Deutschlandfunk, eine Welt.
Der Anschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin vor 5 Jahren war bislang der folgenschwerste Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. 11 Menschen hatte der Islamist Anis Amri an diesem 19. Dezember 2016 in den Tod gerissen. Den Auftrag für diesen Anschlag hatte der Tunesier Amri wohl vom Terrornetzwerk IS erhalten, das 2014 ein Kalifat in großen Teilen Syriens und des Iraks ausgerufen hatte. Deutsche Medien haben in dieser Woche einen Mann als mutmaßlichen Auftraggeber präsentiert, der als früherer IS-Top-Organisator für Terrorakte in Deutschland, Großbritannien und Frankreich gilt. Im Kampf gegen die IS-Bedrohung konnten die Sicherheitskräfte in Europa Erfolge verzeichnen. Allein in Deutschland verhinderten sie nach Amri mindestens 10 islamistische Anschläge. Da, wo der IS seine Wurzeln hat, in Syrien und dem Irak, ist die Terrororganisation zwar ebenfalls geschwächt, aber noch immer ein Machtfaktor. Auch 4 Jahre, nachdem die irakische Regierung den vollständigen Sieg über die Dschihadisten verkündet hat. Björn Blaschke über Macht und Einfluss der Dschihadisten.
Anfang Dezember. Kräfte des irakischen Innenministeriums in Bagdad und kurdische Kämpfer haben am frühen Morgen die Kontrolle über die Dörfer Luhayban und Karasalem übernommen. Die Kontrolle wieder übernommen. Die beiden Dörfer befinden sich in einem Landstrich, der umstritten und damit wenig gesichert ist. Die irakische Zentralregierung erhebt Anspruch auf das Gebiet, ebenso wie die Regierung der autonomen Region Irakisch-Kurdistan. Immer wieder verüben hier Terroristen des sogenannten Islamischen Staates Angriffe. Dieses Mal aber hatte der IS die Dörfer nicht nur eingenommen, sondern auch zeitweilig beherrscht. Ein Bewohner von Luhayban sprach mit einer Nachrichtenagentur. Ich habe 5 Leute vom IS gesehen. Wir nahmen unsere Waffen und eröffneten das Feuer auf sie. Wir sahen, dass es viele von ihnen waren, nicht nur 5. Sie griffen das Dorf von beiden Seiten an. Und das, obwohl die irakische Regierung vor 4 Jahren den Sieg über den IS erklärt hatte. Ortswechsel. Vom Nordirak nach Nordostsyrien. Schwarz verhüllte Frauen, Kinder in abgerissener Kleidung. Alle laufen weg vor der Reporterin des Senders Al Arabiya. Sie will wissen, warum. Weil sie eine Ungläubige sei, rufen Kinder ihr zu. Die Lebensbedingungen sind erbärmlich. Internationale Hilfsorganisationen bringen Nahrungsmittel und Trinkwasser. Die Gesundheitsversorgung ist schlecht. Schulunterricht gibt es kaum. Das Lager Al-Hol im Nordosten Syriens nahe der Grenze zum Irak. In dem Lager waren lange Zeit Iraker untergebracht, die nach dem Einmarsch der USA in ihr Land 2003 geflohen waren. Dann, Anfang 2019, sperrten hier die SDF, eine von Kurden geführte Miliz, Frauen und Kinder ein. Familienangehörige von IS-Männern, die selbst überwiegend inhaftiert wurden. Fast 60.000 Menschen sollen heute noch in Al-Hol sein, die meisten aus Syrien und dem Irak, ein paar Tausend aus Dutzenden anderen Ländern weltweit. Nach langen Diskussionen wurden einige wenige in die Heimat zurückgeholt, unter ihnen waren auch Deutsche. Manche Syrerinnen kamen auf freien Fuß. Al-Hol ist ein Lager, in dem der IS unter Kindern und Jugendlichen neue Kämpfer rekrutiert. Das hat gerade erst der Generalinspekteur des US-Verteidigungsministeriums, der für die Operationen gegen den IS zuständig ist, in seinem jüngsten Bericht festgehalten. Klar, Mütter vermitteln die IS-Ideologie, ihr Nachwuchs wächst in Armut auf und mit dem Hass auf die anderen, die Andersgläubigen, die draußen, die sie einsperren. Seit 2019 kontrolliert der IS kein zusammenhängendes Territorium mehr. IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi ist seit einer US-Militäroperation, ebenfalls 2019, tot. Seine militante islamistische Ideologie aber lebt. Verkörpert wird sie von Baghdadis Nachfolger, einem irakischen Turkmenen. Er versteckt sich irgendwo. Wie auch die anderen IS-Anhänger im Untergrund sind. Das Pentagon spricht von mehreren Tausend. Im August stellte Wladimir Woronkow, der Leiter der Antiterrorabteilung der UN, einen Bericht zum IS vor. Die Bedrohung durch den IS blieb auch während der vergangenen 6 Monate unverändert groß. Die Organisation bildet sich weiterhin neu. Sie rekrutiert Anhänger und intensiviert ihre Aktivitäten, sowohl im Internet als auch am Boden. Aus Untergrundzellen heraus verüben die IS-Terroristen Attentate auf Regierungseinrichtungen und Militärposten. Im Umland von Al-Hol, im Grenzgebiet von Syrien und dem Irak, aber auch in anderen Gebieten der Region. Der Kern der Organisation im Irak und in Syrien hat immer noch Zugang zu beträchtlichen Geldreserven von schätzungsweise 25 bis 50 Millionen US-Dollar. Der IS hat seine Führung weiter dezentralisiert. Die regionalen Gruppen haben jetzt mehr Autonomie. Das erweitert ihren Handlungsspielraum. Die IS-Terroristen erpressen manche Einwohner kleiner irakischer Dörfer, um Geld zu bekommen oder Unterschlupf. Unter einigen genießen die IS-Leute aber auch echte Sympathie, sagt der ägyptische Politikwissenschaftler Mustafa Kamel al-Sayed. Ein Grund für die Stärke des IS ist seine antischiitische Position. Der IS spielt diese Karte und deshalb gibt es Angriffe auf Schiiten, nicht nur im Irak, sondern auch in anderen Teilen des Nahen Ostens. Die IS-Terroristen sind Sunniten. Schon immer galten ihnen Schiiten als Ungläubige. Auch deshalb hatten Schiiten zwischen 2014 und 2019 den Kampf gegen den IS mitgeführt. Viele schiitische Milizionäre sind nach dem Kampf gegen den IS in eher sunnitisch-irakischen Städten geblieben, wie zum Beispiel Mosul. Und nun üben sie ihrerseits eine Terrorherrschaft aus. Die Zentrale in Bagdad, die auch von Schiiten dominiert ist, sieht untätig zu, auch weil sie in innerschiitischen Machtkämpfen verhakt ist. Das weiß der IS für sich zu nutzen. Er fischt Anhänger unter den Unzufriedenen, die sich durch angeblich gottgefällige Terroraktionen das Paradies erkaufen wollen. Unzufriedene aber gibt es viele, vor allem junge Männer, die in autoritären Systemen des Nahen Ostens herangewachsen sind. Sie sehen keine Perspektive in ihren jeweiligen Heimatländern und nehmen auch den Westen nur als ungerecht, militant und zerstörerisch wahr. Es gibt diese Unzufriedenen im Irak und in Syrien, wo der IS einst sein sogenanntes Staatsgebiet hatte. Und es gibt diese Unzufriedenen, die mit dem IS sympathisieren, auch außerhalb des Nahen Ostens, in Staaten Afrikas und Asiens.